Aber vielleicht versteht ihr mich, wenn ich sage, ich kann mich buchstäblich stundenlang in einem solchen Kapitel verlieren und merke überhaupt nicht, dass ich eine Geschichte lese, die 3500 Jahre alt ist. Ich lese einen Text, bei dem ich dann ins Gespräch mit dem Herrn komme, dann sage ich an so manch einer Stelle, ja Herr, das stimmt. Du meinst es gut. Warum kapiere ich das so schwer? Warum gehöre ich dir schon so lange und habe immer wieder neu Mühe, das zu begreifen, dass du mich recht führst? Wollen wir zur nächsten Lektion kommen, wo nun eine ganz praktische Führung stattfindet. Drittens, Wunder Gottes, Wunder durch den Herrn. Schaut schnell auf die Karte. Also, der Herr übernimmt die Führung hier mit dem Umleitungsschild. Was macht er? Soll ich das noch deutlicher zeichnen? Mal so ein bisschen von der Nähe. Wie nennt man das? Hier ist eine der grausamsten Wüsten, die es auf Erden gibt. Da ist das Meer. Hier ist ein kleiner Gebirgszug. Und da kommt die ägyptische Armee. Wie? Sackgasse. Also Herr, auf deine Führung pfeife ich dann das nächste Mal. Ein bisschen besser hättest du ja schon aufpassen können. Warum führst du mich in eine Falle? Warum führst du mich in eine Sackgasse? So gut hätte ich mein Leben auch noch steuern können. Wer kennt nicht solche Zeiten? Da schaffen wir mit dem besten Willen die Aufgaben, die wir morgen oder übermorgen abgeben müssen, nicht mehr. Wir fangen uns an, Vorwürfe zu machen. Warum habe ich die letzte Jugendstunde gehalten, wenn ich jenen halben Tag, den ich zur Vorbereitung brauchte, einfach genommen hätte, dann würde ich jetzt Zeit gehabt haben für meine Aufgaben. Jeder von euch kennt jene Engpässe, in die man hineingerät, weil man dem Herrn dient und Zeit für ihn investiert. Und dann kommen die klugen Eltern, manchmal gläubig leider, und sagen, das hast du davon. Ich habe ja immer gesagt, so stur soll man es auch nicht halten. So fanatisch muss man ja auch nicht gläubig sein. Und so weiter. Und dann sitzen wir in unserem Zimmer und wissen nicht mehr aus noch ein. Das ist die Sackgasse. Das ist die Falle. Das ist die einmalige Chance für Gott, ein Wunder zu tun. Solange wir ihm Gebrauchsanweisungen für die Erhörung unserer Gebete mitliefern können, wie er das machen soll, solange sind wir ja auch noch beteiligt. Aber wenn wir keine Gebrauchsanweisung mehr haben, weil wir am Ende angekommen sind, dann fängt Gott an und jetzt geschieht ein Wunder. Ein Wunder ist immer, was man nicht erklären kann. Ein Wunder ist etwas, wofür es keine natürliche Erklärung gibt. Jetzt wollen wir einfach hineinschauen in den Text. Nehmen wir 2. Mose 14. Führung Gottes, seines Volkes. Wie führt Gott einen Menschen, der ihm gehört? Vers 2. Rede mit den Kindern Israel und sprich, dass sie sich herumlenken. Umleitung. Und sich lagern und so weiter. Denn Pharao wird sagen von den Kindern Israel, sie sind verirrt im Lande. Was? Was, Herr? Jetzt hetzest du die Ägypter durch eine falsche Umleitung noch auf sie. Denn das haben die Ägypter ja schon spitz bekommen, dass sie ihren falschen Weg genommen haben. Aber die haben den falschen Weg genommen, weil der Herr das wollte. Hat ja ein Schild hingestellt, Umleitung. Dann ist sogar der Herr noch mitschuldig, dass jetzt die Ägypter hinterherziehen. Lass doch den Herrn. Sind die Ägypter für den Herrn ein Problem? Könnt ihr sehen, solange wir den Kontakt mit dem Herrn haben, wie zum Beispiel jetzt uns freuen an der Gemeinschaft mit dem Herrn, scheint das alles ganz klar zu sein. Sind wir aber in einer solchen Situation und verlieren die Verbindung mit dem Herrn, dann sehen wir bloß noch die Ägypter. Und dann fangen wir an zu schlackern. Kapitel 14, Vers 8. Der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er den Kindern Israel nachjagte. Mensch, jetzt gibt der Herr denen noch den Auftrag. Kennt ihr den fluchenden Simei, der dem vor Absalom fliehenden David Erdklumpen nachwirft und ihm flucht? Und die getreuen David sagen, wir sollen den Mund stopfen mit einem Speer? Und was sagt dann David? Lass ihn fluchen, der Herr hat ihn geheißen. Sogar, tatsächlich, ich bin Eigentum Gottes. Was um mich her geschieht, geschieht nur mit Wissen Gottes. Genügt das, wenn ich weiß, er weiß? Ich habe vor meinem Schreibtisch in Augenhöhe viele Jahre, seit vielen Jahren, ein Schildchen stehen gehabt. Ja, Vater. Ja, Vater. Wie oft habe ich das Schild angeschaut, wie oft habe ich Tränen, nasse Augen gehabt. Ja, Vater. Und jedes Mal, wenn das Ja gefallen war, war das Problem gelöst. Aber bis dieses Jahr kommen konnte, waren oft qualvolle Augenblicke. Das habe ich manchmal Kämpfe durchgekämpft. Ich wusste, theoretisch, natürlich, am Ende ist es der bessere Weg. Aber ich war nicht bereit, loszulassen. Es war ja letztlich ein Kampf gegen mich selbst. Vers 9, die Ägypter jagten ihnen nach. Nein, wollen noch einmal 8 lesen, denn der Herr verstockte das Herz Pharaos, des Königs von Ägypten, dass er den Kindern Israel nachjagte. Jetzt steht ein ganz wichtiger Satz für unser Glaubensleben. Aber die Kinder Israel waren durch eine hohe Hand ausgezogen. Was sollte der geneigte Leser jetzt schon merken? Hör mal. Wenn der Herr es schon geschafft hat, Israel aus Ägypten herauszuführen, meinst du, dass diese ägyptische Armee ein Problem ist für ihn? Die hohe Hand, die gilt ja noch. Vers 13, da sagt Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest, seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tut. Liebe Israeliten, ich habe kein Rezept. Ich kann euch nicht sagen, was ihr jetzt tun sollt. Ich kann euch nur eines sagen. Passt auf. Der Herr wird etwas tun und passt auf, was er tun wird, damit wir ihm gehorchen. Vers 13. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist schwer für uns, still zu sein. Wir meinen immer, dem Herrn Nachhilfeunterricht geben zu müssen, was er jetzt mit uns tun soll. Vers 19, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, machte sich hinter sie, die Wolkensäule machte sich auch von ihrem Angesicht, trat hinter sie, kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, es war eine finstere Wolke, erleuchtete die Nacht. Vers 21, Da nun Mose seine Hand reckte über das Meer, ließ der Herr hinwegfahren durch einen starken Ostwind und die ganze Nacht und machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich voneinander. Und die Kinder Israel gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen zur Mauern, zur Rechten und zur Linken. In der Familienandacht sprachen wir mal über diesen Text. Da sagte unsere Tochter, Papi, wenn ich da durchgegangen wäre, ich wäre mal an die Mauer gegangen, hätte den Finger reingesteckt, um zu gucken, ob es auch nass ist, ob das wirklich Wasser ist. Und der Junge sagte, ja, musst du dir das mal vorstellen, da schwimmen doch Fische. Da kommt einer, schwupp, steckt den Kopf raus, halb verkehrt, rechts umkehrt und geht wieder zurück. Ich muss euch sagen, ich fand das so prima, wenn eines der Kinder gesagt hätte, aber Papi, das ist doch gar nicht möglich, dass das Wasser zu Mauern steht. Dann wäre ich sehr besorgt gewesen. Es wäre nur verständlich gewesen. Aber ich wäre sehr besorgt gewesen. Ich hätte dem Kind dann sagen müssen, dann weißt du, hier in meiner Bibel steht, dass es eine Mauer war. Das Kind hat das so genommen, wie es da steht. Und hat sofort angefangen zu argumentieren, ach so, dann ist das eine Mauer, Finger reinstecken, dann muss es ja nass sein. Und der Junge in seiner Fantasie, da kommt Fisch angeschoben, schwupp, rechts umkehrt, verkehrt. Ich will ja wieder ins Wasser. Mach das Wasser nicht zu niedrig, sonst können die Ägypter nicht ersäuft werden. Ihr kennt alle jene Geschichten, die es gibt vom Religionsunterricht her, was da alles passiert sein könnte. Dann erklären wir ein Wunder Gottes hinweg. Das ist ein Wunder Gottes. Gott tut hier ein Wunder. Es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr. Gott muss ein Wunder tun. Denn die Sackgasse, die Falle, die ist perfekt. Der Feind reibt sich schon das Händchen, denn der Feind weiß ja nicht, was Gott vorhat. Für den Feind ist Israel sicher in die Falle gegangen. Absolut sicher. Jetzt seht einmal zu, wie der Herr triumphiert. Er hätte ja die Israeliten einfach retten können, das Wasser zugehen lassen und die Ägypter hätten dumm in die Wäsche geguckt am anderen Ende. Nein, nein, der Herr hat mehr vor. Er lässt die Ägypter alle schön rein. In der sicheren Zuversicht, dann haben wir sie eben am anderen Ufer. Und als die alle mitten im Meer waren, lässt er die Wasser zusammenfallen. Und der Hebräerbrief sagt, durch den Glauben zog Israel durchs Rote Meer, was die Ägypter auch versuchten und ersoffen. So hat Luther übersetzt. Gefällt mir. Die Ägypter waren nicht in Verbindung mit Gott. Sie versuchten, weil ein Weg da war. Sie wussten nichts vom Gericht Gottes. Und so erlöst Gott an diesem Tag Israel von der Macht des Feindes. Sie sind aus Ägypten ausgezogen, schon vorher, aber noch nicht befreit von dem Feind. Hier im Roten Meer, endgültig frei von der Macht der Ägypter. Ein Wunder, das Gott getan hat. Eine Lektion, die wir als Christen auch erleben und kennenlernen, wenn wir dem Herrn nachfolgen. Wir werden Wunder erleben. Wir werden Wunder erleben, die wir als Wunder erkennen können, und wir werden Wunder erleben, die werden einmal deutlich, wenn wir in der Ewigkeit zurückschauen auf unser Leben. Wie viele Male hat Gott seine Hand dazwischen gehalten, zwischen dem Feind, der uns vernichten wollte, und uns, die wir das Eigentum Gottes sind. Er trägt uns Sorge. Ich bin viel sicherer, in seiner Hand. Der sicherste Platz für uns ist im Willen Gottes. Gefährlich ist es, wenn wir außerhalb seines Willens uns bewegen. Wie soll er uns dann bewahren? Ich bin vor einer schwierigen Aufgabe gestanden, in einer Kinderstunde, hatte ich über die Lektion, der Herr ist immer bei uns, gesprochen. Und Sonntagnachmittag mache ich dann einen Spaziergang und treffe eines dieser Kinder an, die in der Kinderstunde waren. Hat seinen Bruder am Händchen und kommt mir entgegen. Na, ich spreche sie an. Ich sage, wo wollt ihr denn hin? Ins Kino. Und zeigt mir im Händchen den Eintritt zum Kino. Nun ja, ich weiß, wie das zuging in jener Familie. Papa und Mama wollten ihre Ruhe haben am Sonntagmittag, drückten den Kleinen was in die Hand, geht ins Kino und dann sind die versorgt. Ja, nun, ich hatte ja das Mädchen in der Kinderstunde, so 11-, 12-jähriges Mädchen wahrscheinlich. Ich sage, was meinst du denn, wird der Jesus auch dabei sein? Und ging weiter. Denn wir hatten ja gerade in der Kinderstunde darüber gesprochen. In der nächsten Woche höre ich von einer Nachbarin, sie haben die so und so getroffen am Sonntagmittag auf dem Weg zum Kino. Wissen Sie, die Mutter hat am Montagmorgen mir Folgendes erzählt. Die Kleine kam nach Hause und sagte, Mutti, was meinst du, wenn ich getroffen habe? Und weißt du, was der gesagt hat, ob der Jesus auch dabei sei? Der geht doch immer mit mir, haben wir gerade in der Kinderstunde gelernt. Jetzt war ich dumm dran. Ja, was sage ich jetzt? Wir sind immer zu dritt. Seit der Bekehrung. Einer geht vor und einer geht nach. Wenn ich dem Herrn Jesus nachfolge, dann geht der Teufel hinterher und zieht immer am Rockzipfel und will, dass ich mich umdrehe und ihm nachfolge. Und wenn ich das tue, dann ist der Herr Jesus immer bei mir. Nur er geht nicht voran, sondern traurig hinterher und zieht am Rockzipfel, weil er möchte, dass ich wieder mich umdrehe und ihm nachfolge. Aber zu dritt bin ich immer. Des Menschensohn ist gekommen zu suchen, der Teufel oder Widersacher geht umher und sucht, welchen er verschlingt. Ich bin ein gesuchter Typ. Und die Frage ist nur, von wem bist du gesucht? Also, ich hatte die Antwort. Der Jesus ist immer bei dir. Die Frage ist nur, ob er vorangeht oder ob er dir traurig nachfolgt, weil er dich zurückholen will. Das ist ein Unterschied. Und ich denke, wir haben den verstanden. Also stellen wir uns das Volk Israel vor, Vers 1 von Kapitel 15. Da sang Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Sagen wir doch nicht, wenn wir das andere Ufer erklommen haben und gerettet sind, Schwein gehabt. Kennt ihr das? Es ging noch einmal gut ab. Es. Haben wir als Christen den Mut zu sagen, der Herr. Hier steht es. Der Herr hat eine herrliche Tat getan. Also, die kommen jetzt von einem gewaltigen Erlebnis. Stellt euch mal vor, was da in dem Lager Israels los war, was die in den Familien miteinander gesprochen haben. Jetzt würden wir meinen, ab jetzt, null Problemo, nur noch dem Herrn nach. Hast du gedacht? Kapitel 15, Vers 22. Mose ließ die Kinder Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Sur. Von der gewaltigen Segnung Gottes geht es jetzt zur Prüfung. Kennst du das? Sitzt man in der Stunde, im Unterricht, irgendwo, hat herrlich kapiert, nächste Stunde machen wir eine Prüfung. Wollen wir sehen, ob wir das kapiert haben. Wie heißt die nächste Lektion? Prüfung des Herrn. Hast du schon gemerkt, wie der Herr abwechseln kann zwischen Segnungen und Prüfungen? Segnungen, um uns zu ermutigen, Prüfungen, um uns zu testen. Es gibt einen Tag und es gibt eine Nacht. Der Tag wäre nie so schön, wenn es nicht die Nacht gäbe. Es gibt Bergesspitzen und Täler. Gäbe es keine Täler, wären Bergesspitzen gar nicht so schön, wie sie sind. Es gibt Sonnenschein und Wolkenregen. Sonnenschein würde gar nicht schön sein, wenn es nicht Wolken und Regen gäbe. Geht mal in die Wüste, wo fast ewiger Sonnenschein ist. Da werdet ihr Wolken wünschen. Merkt ihr, Gott wechselt ab von der Segnung zur Prüfung. Wir sind ja in der Erziehungsschule Gottes. Nach einer Segnung kommt eine Prüfung. Der Herr hat uns beschenkt und jetzt möchte er wissen, ob wir uns lieben und ihm gehorchen. Da heißt es in Vers 23, sie kamen gen Mara, Kapitel 15, aber sie konnten das Wasser zu Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Weißt du, das habe ich mir dick angestrichen. Ich habe mir gesagt, ach Herr Jesus, wie ehrlich bist du? Prüfungen schmecken mir gar nicht, die sind bitter, sogar sehr bitter. Du musst nicht so Christenleben rosarot zeichnen. Dem Herrn Jesus nachfolgen und alles ist gut. Nee, nee. Als er in Gethsemane war, hat er gezittert und gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und es heißt nicht, aber seid getrost, ich habe die Angst überwunden, sondern die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst. Sei ganz ehrlich und sag anderen Menschen auch, sag deinen Geschwistern auch, weißt du, Prüfungen gefallen mir nicht. Prüfungen sind bitter. Wenn Gott mich testet, wenn er mich auf den Prüfstand stellt, das lieb ich nicht. Du musst nicht sagen, das macht mir nichts aus. Einmal stimmt es nicht und zum Zweiten gibst du ein falsches Bild von dir. Prüfungen sind bitter, sogar sehr bitter. Vers 24, da murrte das Volk. Vers 25, Mose schrie zum Herrn. Siehst du, das ist der Unterschied. Und was macht der Herr? Und der Herr wies ihm einen Baum, den tat er ins Wasser, da ward das Wasser süß. Wie wird die bittere Prüfung süß? Indem ich eine Zeit der Stille nehme, vor Gott trete und mit ihm rede. Ich kenne viele solche Zeiten, da kann es sein, nachmittags um 4 Uhr, ich schaff's nicht mehr. Ich komm nicht mehr weiter. Dann nehme ich meine Bibel, dann ziehe ich mich zurück und gehe ins Gebet. Und nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde komme ich wie aus dem Urlaub zurück. Erfrischt, ermutigt und es geht wieder weiter. Was immer unser Alltag ist, du sagst, ja, so schön möchte ich es auch mal haben. Weißt du, ich habe auch deine Situationen durcherlebt, aber ich weiß, dass es in jedem Bürotrakt, in jeder Bundeswehrkaserne, dort habe ich es benutzt, ein Örtchen gibt, wo man alleine sein kann. Und dann habe ich das aufgesucht und dort konnte mich niemand stören. Und dann habe ich dort an diesem stillen Örtchen besetzt nach außen. Stille gehabt mit meinem Herrn. Wir brauchen das. Du kannst murren, du kannst dich auflehnen gegen die Prüfung, dann fällst du durch. Du kannst deine Knie beugen, du kannst zu Gott schreien Und dann hilft er dir. Und was geschieht? Vers 27, und sie kamen gen Elim, da waren 12 Wasserbrunnen und 70 Palmbäume. Wie nennt man das? Eine Oase. Ach, wie stärkt der Herr sein Volk. Eben hat er es durch eine harte Prüfung, die sehr bitter war, geführt. Und jetzt segnet er sie. Was haben die gejauchzt und gejubelt, als sie in dieser Oase ankamen? Was war das schön? Ach, da möchten wir immer bleiben. Kapitel 16, Vers 1. Von Elim zogen sie aus in die Wüste. Kannst du sehen? Das wechselt immer schön ab. Von der Segnung zur Prüfung, von der Prüfung zur Segnung, von der Segnung zur Prüfung. Das ist unser Leben. So führt der Herr. Die Prüfungen des Herrn wechseln, laufen. So macht der Lehrer ja auch. Er macht ja auch nicht zwei Prüfungen hintereinander, sondern dann investiert er zuerst wieder etwas in uns und dann prüft er das wieder. Und dann investiert er wieder etwas und dann prüft er uns wieder. Und genauso führt der Herr. Seine Erziehungsschule geht durch ständige Prüfungen, in denen wir ihm beweisen sollen, Herr Jesus, wir haben dich lieb. Was steht in Psalm 23? Da steht die grüne Au und das frische Wasser. Und das weiß jeder. Aber was steht auch dort und das haben wir nicht so gerne? Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Jetzt eine Frage an euch. Wo erleben wir den Herrn mehr? Auf der grünen Au oder im finstern Tal? Warum haben wir dann immer Angst vor dem finstern Tal? Merkt euch eines. Und da könnt ihr euch selber testen. Ihr könnt euch selber im Lichte Gottes einmal prüfen. Im Grunde genommen haben wir den Herrn lieb und wir möchten Gemeinschaft mit ihm. Aber da, wo wir die tiefste Gemeinschaft mit ihm haben, da lieben wir es nicht zu sein. In der Tiefe, in der Dunkelheit, wir lieben mehr das andere. Wir sind leidensscheu von Natur. Das müssen wir einfach sagen. Wenn ich bete und manchmal dem Herrn sage, hey Jesus, ich habe dich lieb und mein Leben gehört dir und ich will dir heute nachfolgen. Dann füge ich hinzu, ich weiß nicht, was mich das kosten wird. Denn du wirst mich ja testen. Aber eines sage ich dir jetzt schon. Ich rechne damit, dass du mir auch die Kraft gibst und mir hilfst, durchzuhalten. Wenn wir sagen, Herr Jesus, ich habe dich lieb, dann muss doch der Herr das testen können. Sonst bleiben das leere Worte. Und so werdet ihr feststellen, die Prüfungen Gottes gehören zu unserem Leben. Ein Christ, der nicht geprüft wird, lebt nicht in Gemeinschaft mit Gott. Der ist sowieso auf dem Abstellgleise. Der ist ja ausrangiert. Wenn ich lebendig in Gemeinschaft mit Gott lebe, dann muss er mich prüfen. Weil er nur freiwillige Nachfolger will. Er will doch keine Roboter. Er will doch keine Zwangsliebe, die gibt es ja gar nicht, dann ist es nicht mehr Liebe. Liebe ist immer freiwillig. Und wenn Liebe freiwillig ist, muss sie zwei Möglichkeiten haben, mindestens zwei. Sonst ist sie nicht mehr freiwillig. Also muss der Herr Prüfungen schicken. Und er schickt sie. Prüfungen gehören zu unserem Leben. Wir haben einen feinen Riecher, Prüfungen aus dem Weg zu gehen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Weil wir leidensscheu sind, haben wir so einen siebten Sinn. Wir ahnen schon, jetzt kommt was auf uns zu und dann kneifen wir. Glauben wir, dass wir in der Schule Gottes eine Klasse überspringen können? Wenn wir gekniffen haben und der Herr uns wieder gefunden hat, wo geht er mit uns hin? Den weiten Weg zurück bis dahin, wo wir gekniffen haben. Das sind Lektionen, die kommen im ersten Buch Mose übrigens vor.
wer die Abrahamsgeschichte kennt. Er weiß, dass der Abraham in Bethel gekniffen hat, wegen der Hungersnot, verschwunden, nach Ägypten gegangen. Da ging es ihm gar nicht gut. Mit einem traurigen Andenken kam er zurück, dass die ganze Heilsgeschichte bis zum heutigen Tag Araber und Israel zur Folge hatte. Und dann steht, und als er wieder zurück war in Bethel, nahm er die Verbindung mit Gott wieder auf. Dazwischen, da war aus. Und genauso ist es mit uns. Es gibt keine Abkürzung. Wenn ich einer Prüfung ausweiche, dann wird Gott sie nur aufschieben, aber nicht aufheben. Und wenn ich zu ihm zurückkomme, dann führt er mich wieder haargenau an den gleichen Weg. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn einer im Betrieb einen ekligen Vorarbeiter oder Abteilungsleiter hat. Und weil der so eklig ist, werde ich kündigen. Weißt du, was ich einem solchen Christen regelmäßig sage, wenn wir ins Gespräch kommen? Du, der Nächste steht schon bereit. Der Herr wird dir die Lektion nicht ersparen. Der Nächste steht schon bereit. Der wird nur ein bisschen in anderer Form dann da sein. Aber die Lektion haben wir alle zu lernen. Und so gibt es in den Prüfungen ein gegenseitiges Verstehen. Habt ihr schon mal gemerkt, wie man sich in der Dunkelheit seines geistlichen Lebens findet und Bruderschaft, Freundschaften schließt, die nachher lange, lange dauern mögen? Dort, wo man in der Tiefe miteinander gebetet hat und wo man miteinander den Herrn erlebt hat, da schließen sich Bande zusammen. Lass ich das den jungen Ehepaaren sagen. Wisst ihr, wenn Gott euch ganz besonders lieb hat, dann führt er euch in solche Tiefen, wo ihr beide einfach nicht mehr aus und ein wisst. Und da entsteht dann in der Gebetsgemeinschaft vor Gott etwas, was auf keiner Höhe und in keiner Urlaubsreise möglich ist. Und wenn ihr sie noch so schön plant. Dort, wo wir miteinander auf den Knien liegen und weinen, dort wird die tiefste Verbindung zwischen Gläubigen hergestellt. Ihr könnt das am allerschönsten sehen bei David und Jonathan im 1. Samuel-Buch. Aber das sind ja nicht Lektionen, wir sind hier und wir müssen weiter, um fertig zu werden. Fünftens, Segnungen. Segnungen Gottes. Kapitel 16, da kommt die Wüste. Das ist ja wieder die neue Prüfung, Vers 2, die Gemeinde murrt. Denken an die Fleischtöpfe Ägyptens. Merkwürdigerweise, die denken nie an die Sklaverei in Ägypten. Immer wenn sie an Ägypten denken, ist Ägypten nur schön. Weißt du, dass das bei uns Christen auch so ist? Dass du in der Welt deine Reinheit zurückgelassen hast, dass du in der Welt ausgenutzt worden bist, dass du in der Welt missbraucht worden bist, dass du in der Welt unbefriedigt gelebt hast, das alles ist vergessen. Dann spiegelt uns der Teufel irgendwo eine schöne, attraktive Welt vor, um uns wieder dort zurückzuführen. Was für ein Lug und Trug. Und genauso findet ihr das im Leben Israels. Was macht Gott in dieser neuen Prüfung? Vers 4. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und sammeln täglich, was es des Tages bedarf. Vers 6. Mose und Aaron sprachen zu den Kindern Israel, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, des Morgens werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen. Vers 8, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot, die Fülle. Vers 12, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden. Vers 16, ein jeder sammle, so viel er für sich essen mag. Und die Kinder Israel taten also und sammelten, einer viel, der andere wenig. Als man es aber maß, fand der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte, sondern ein jeder hatte gesammelt, so viel er für sich essen mochte. Vers 21, sie sammelten alle Morgen, so viel ein jeder für sich essen mochte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Eine wunderschöne Geschichte. Die Geschichte haben wir gelesen, über die Geschichte wollen wir nicht weiter sprechen. Wir wollen ihre Bedeutung kennenlernen. Wir haben gesagt, jetzt können wir nicht einfach fantasievoll in das Kapitel hineingehen und uns fragen, was bedeutet das? Die Bibel muss uns den Weg weisen. Schlagt noch einmal auf 1. Korinther 10. 1. Korinther 10. Vers 3. Sie haben alle einerlei geistliche Speise gegessen. Wie muss sich Manna verstehen nach diesem neutestamentlichen Text? Geistlich. Geistlich. Ja, was soll das heißen? Schlagen Sie Johannes 6 auf. Johannes Kapitel 6. Wichtig, die Bibel durch die Bibel auszulegen. Und in diesen Tagen nehmt euch Zeit, studiert eure Bibel. Ihr nehmt einen Reichtum mit, der kann euch nie wieder genommen werden. Johannes 6, Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens, sagt der Jesus. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Moment mal. Mit was wird jetzt im Neuen Testament das Manna verglichen? Mit dem lebendigen Brot vom Himmel gekommen. Also mit Jesus. Also muss Manna eine ganz gewaltige symbolische Bedeutung haben. Manna war die Speise der Jungbekehrten, der aus Israel ausgezogenen, aus Ägypten ausgezogenen. Was ist die Speise eines Jungbekehrten, der sich gestern bekehrt hat? Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit, so geht es ja dann weiter. Das ist nicht das Abendmahl. Das ist nicht das Brot auf der Schale dort in Johannes 6. Da ist überhaupt kein Abendmahl in sich. Das ist das Wort Gottes. Also haben die Israeliten in der Wüste stille Zeit für ihren Bauch gemacht. Das Manna war für ihren Bauch. Und das Manna war geistliche Speise. Haben wir gelesen, wie immer wir das verstehen wollen. Wir kommen nicht umhin zu sagen, dann ist ja das Manna und die Speisung mit dem Manna ein gewaltiges Vorbild für unsere geistliche Nahrung. Hier, für die Bibel. Wie lebe ich mit dem Herrn? Mein inwendiger Mensch hat Hunger. Der soll ja wachsen. Da steht im Petrusbrief, als die neugeborenen Kindlein, seid begierig nach der vernünftigen Milch, nach der Nahrung. Ich verhungere, wenn ich nicht esse. Geistlich genauso. Und jetzt gehen wir mal in diesen Text hinein und wollen einmal hören, ob wir hier tatsächlich ein Bild haben für unsere stille Zeit. Wir wollen mal die Frage stellen, wann machen wir stille Zeit? Gibt uns 2. Mose 16 eine Antwort, wann wir stille Zeit machen sollen? Hermann, du sagst schon ja. Ach so, großartig. Da steht in Kapitel 14, 16, Vers 6, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Was ist Thema am Abend, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott sind? Dank für Erlösung. Rückblick. Danke, Herr. Preis den Herrn. Halleluja. Was meinst du, wie gut wir schlafen, wenn wir so ins Bett gehen? Ist wirklich wahr. Und was soll am Morgen geschehen? Des Morgens werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Du sollst eine Begegnung mit dem Herrn haben am Morgen. Das Manna fiel nicht am Abend, sondern am Morgen. Vers 21. Sie sammelten alle Morgen. Alle Morgen. Kennt ihr jene Morgen, bei denen man x andere Dinge tut und die stille Zeit immer aufschiebt, aufschiebt, aufschiebt? Wann kommt sie dann dran an jenem Tag? Danke für die Ehrlichkeit. Was steht in Vers 21? Könnt ihr dick unterstreichen? Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es und du hast gegessen, du hast nichts gehabt. Haargenau so geht es. Und können wir gleich ablesen, hier ist ja geistliche Speise, das ist nicht unsere Erfindung. Steht in 1. Korinther 10, steht in Johannes 6. Wir machen also nichts aus Fantasie. Wie viele Male erleben wir das? Ja, ich werde dann noch stille Zeit machen, jetzt werde ich mich erst waschen. Naja, und dann rasieren und. Wisst ihr, bei mir zu Hause ist es so, von einem bestimmten Zeitpunkt an bin ich nie sicher vor dem Telefon oder der Haustürenklingel. Dann mache ich das so, ich stehe auf und dann gehe ich zuallererst meine stille Zeit machen. Da schläft noch alles im Haus, ist noch ruhig. Und wenn es dann klingelt an der Haustüre, dann bin ich eben im Pyjama und im Morgenrock. Und wer die Leute, die müssen ja dann vorlieb nehmen, so wie sie mich antreffen, wer die Leute so ins Wohnzimmer bitten, vielleicht sagen sie, entschuldigen mich 2 Minuten, ich will mich noch anziehen. Nur, eines können mir die nicht mehr klauen, meine stille Zeit. Da ist die Zeitung. Nur schnell aus dem Türschlitz nehmen, Balkenüberschriften lesen. Ah, und dann bleibt man hängen an einer. Und was passiert mit der stillen Zeit? Die wird immer mehr zusammengedrängt. Wie lange macht man stille Zeit? Beantwortet mal die Frage aus dem Text, 2. Mose 16. Wie lange macht man stille Zeit? Bitte? Prima. Wie viel gibt es übrigens, Vers 8, in der stillen Zeit? Brot, die Fülle. Wie viel kann ich essen? Vers 12. Ein Wort. Bis ich satt bin. Bis ich satt bin. Also da ist die Fülle und ich darf satt werden. Vers 16. Einer sammelte viel, der andere wenig. Jeder so viel, wie er essen mochte. Wie lange mache ich stille Zeit? Wie viel isst du zum Frühstück? Auch. Das kommt drauf an. Erstens, was es gibt. Habt ihr schon gemerkt, wenn es frische Brötchen gibt, dann essen wir 2. Während es alte hätten wir nur 1 gegessen. Ihr werdet entdecken, dass ihr so fasziniert seid von der Bibel, dass ihr nicht nur ein Kapitel lest, sondern an dem Morgen liest man 2 oder 3. Oh, jetzt muss ich aber eilen. Man hat sich verloren, buchstäblich verloren. So ging es mir übrigens heute Morgen. Ich habe mich buchstäblich verloren beim Lesen in 4. Mose, den ich gerade fertig gelesen habe heute Morgen. Also, ganz natürlich leben. Wie viel Frühstück esse ich? Das kommt darauf an, was es gibt. Das kommt darauf an, was ich nachher tue. Wenn ich zum Unterricht gehe, dann esse ich mein Becherchen Joghurt und meine Tasse Kaffee, denn voller Bauch studiert nicht gern. Ich brauche ja volle Konzentration. Wenn ich in den Garten gehe und umgrabe, dann sage ich, Mami, 2 Spiegeleier. Ich brauche eine gute Grundlage, sonst sticht mich mein Rückgrat in die Bauchdecke. Ach so. Und? Mami, sag mal, was hast du vor, zum Mittagessen zu machen? Ach, dann werde ich noch eine Schnitte essen. Kennt ihr das? Was will ich damit sagen? Wir leben doch in unserem natürlichen Leben mit dem Frühstück ganz normal. Das hängt einfach vom Tag ab, in dem ich stehe. Warum machst du das nicht in deiner stillen Zeit auch so? Warum sind wir so gesetzlich in der stillen Zeit? Einer sammelte viel, der andere sammelte wenig und am Schluss hatte jeder so viel er brauchte. Ob du mit einem Vers stille Zeit machst, manchmal bleibe ich an einem Vers hängen. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunden. Manchmal lese ich vier Kapitel. Das ist ja egal. Leb doch ganz natürlich, aber iss. Und iss genug, bis du satt bist. Und dann geh weiter. Sie sammelten alle Morgen. Ihr merkt, wir reißen ja das Kapitel nur an. Und ich schließe jetzt, die Zeit ist um. Wir kommen auf Seite 6 morgen nicht mehr zu sprechen. Ihr könnt jetzt selber weitermachen, denn da steht ja in 1. Korinther 10, der geistliche Trank, Wasser aus dem Felsen. Und dann kommt noch der Amalek in Kapitel 17, auch eine interessante Angelegenheit. Also Lektionen, die der Neubekehrte durchläuft, die wir als Gläubige immer und immer wieder lernen in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Aufgabe für morgen, studiert doch einmal die Kapitel 13 bis 18 oder 19 und nehmt die Notizen und versucht einmal selber, da stehen noch viele Stellen auf den Notizen, mit denen man arbeiten kann, versucht einmal selber in diese Geheimnisse des Alten Testamentes hineinzukommen und ihr werdet viel, viel Freude haben und gewaltige Entdeckungen machen. Wer einen wichtigen Vers wieder auswendig lernen will, das wäre Kapitel 12, Vers 13. Das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern, darin ihr seid, dass wenn ich das Blut sehe, ich an euch vorübergehe und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage. Ein wunderbares Wort für unsere Erlösung. Wollen wir noch beten? Lieber Vater im Himmel, wir haben heute begriffen, dass du unser himmlischer Vater bist, wir deine Kinder sein dürfen, die du teuer erkauft hast und dass du sehr besorgt bist um uns. Wir stehen in deiner Erziehung und in deiner Pflege. Und du hast uns lieb. Deine Liebe hast du bewiesen auf Golgatha. Herr, und wir sind manchmal so rebellisch.